Eigentlich sollte für den 1. FC Köln heute die Saison richtig losgehen, aber es wurde fast ein Albtraum. Achim Beierlorzer, der Trainer, faltet seine Mannschaft nach dem 0:4 gegen Hertha BSC richtig zusammen. Und dazu hatte er auch einigen Grund. Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Das Spiel der Kölner gegen Hertha BSC wird uns ausführlich beschäftigen. Aber darüber hinaus schauen wir natürlich nach oben. Da haben sich die Dinge wie gewohnt einsortiert. Die Bayern sind jetzt Tabellenführer, profitieren von den Patzern der Konkurrenz. Gerade Borussia Dortmund gibt Rätsel auf. All das wollen wir besprechen mit und in unserer prominent besetzten Runde. Ein Weltmeister ist da. Pierre Littbarski, Idol beim 1. FC Köln. 406 Bundesligaspiele dort, 73 Länderspiele. Fabian Lustenberger, der einzige Torhüter in der Geschichte von Hertha BSC ohne Gegentor. 10 Minuten musste er mal aufhelfen. Ansonsten 12 Jahre hat er bei den Berlinern gespielt, ist jetzt bei Young Boys Bern in der Schweiz. Markus Anfang war in der vergangenen Saison mit den Kölnern auf Aufstiegskurs und musste dann 3 Spieltage vor Vollendung des großen Traums gehen, wurde entlassen. Und Wolf Fuß, unser Sky-Kommentator, kommentierte gestern unter anderem das Tor von Robert Lewandowski beim Sieg der Bayern in Paderborn und ist Sympathisant des 1. FC Köln. Und sein Idol Pierre Littbarski. Und wir haben euch zusammen geführt.
Ja, nicht das erste Mal, aber immer wieder gern.
Dankeschön.
Das, aber wenn das vor 30 Jahren einer gesagt hätte, dass ich mit Litti zusammen in der Talkrunde sitze, hätte ich gesagt, dann waren es gute 30 Jahre.
Was genau hatte ich an Litti? Das dürfen wir ja immer noch
wie
sagen.
Konnte,
ne?
Ich Litti konnte ich Oberhand schlagen? Wie konnte ich Oberhand schlagen?
Das war relativ einfach, weil Litti ist ein sehr kindgerechter Name. Der 1. FC Köln hat ein sehr kindgerechtes Maskottchen. Und dann haben noch gewisse Umstände dazu geführt, dass sich der FC mich als kleinen Jungen ausgesucht hat.
Genau, also alle kannten damals Litti und auch heute noch genug. Pierre Littbarski, Sie haben eben diese schon deprimierende Niederlage der Kölner verfolgt. Kann man jetzt von einem wirklich gründlich missratenen Saisonstart sprechen?
Ja, missraten schon. Die Probleme kommen ja jetzt erst. Jetzt muss man sich wieder, Sie haben gesagt, zusammenfalten. Vielleicht war es auch ein Aufbaugespräch. Jetzt ist wichtig, dass der Trainer die richtigen Worte findet und die positiven Sachen.
Auf alle Fälle war er sehr emotional. Und jetzt hören wir gleich mal im ersten Schritt den Torhüter in Köln bei Ecki Häuser.
Der ja auch schon eine ganze Menge erlebt hat, aber heute war das schon schwer zu verkraften, bitterer Spielverlauf aus Sicht Ihres Vereins. Was ist schiefgelaufen?
Ja, alles, was schieflaufen kann, ist heute schiefgelaufen. Es fängt natürlich in der zweiten Minute an, wo Dominik Drexler sich bei der ersten Aktion quasi verletzt. Geht über die schlecht verteidigte Situation vor dem 0-1 drüber hinweg. Und wenn du dann in der 30. Minute hier vom Platz fliegst und dann mit einem Mann weniger dem Ergebnis hinterher rennst, dann wird es natürlich nicht einfacher, das ist auch klar. Nichtsdestotrotz müssen wir uns natürlich wehren und unser Tor verteidigen. Und Ibisevic kommt rein und hat 2 Aktionen und macht 2 Tore. Aber einfacher kann man es ihm natürlich nicht machen als wir in den Situationen. Da müssen wir viel aggressiver dran sein, verteidigen und alles dafür tun, dass man kein Tor kassiert. Und haben die Herthaner uns heute auch vorausgehabt.
Das heißt, die defensive Stabilität stimmt noch nicht und die Balance auch nicht?
Ja, das ist natürlich immer schwer, mit einem Mann weniger zu verteidigen, das ist ja keine Frage. Aber trotzdem, wie gesagt, darf man nicht im eigenen Stadion untergehen, sondern muss sich weiter reinwerfen und alles dafür tun, dass sowas wie 0-4 hier nicht passiert. Das war ein ganz wichtiges Spiel heute für uns. Das haben wir verloren. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt weitergehen und wir müssen Gas geben in den nächsten Wochen. Hart trainieren und uns darüber auch wieder das Selbstvertrauen holen.
Aber ein Rückschlag war es schon, oder? Ich meine, Sie sind relativ bescheiden gestartet, dann jetzt gegen möglicherweise einen direkten Konkurrenten.
Keine Frage. Wir wollten heute unbedingt gewinnen. Das ist nach hinten losgegangen, hat nicht geklappt. Und natürlich ist das ein Rückschlag, aber wir stehen wieder auf.
Dankeschön. Okay. Zurück zu euch.
Markus Anfang, Sie waren in der vergangenen Saison bei den Kölnern. Wir werden das nachher noch ein bisschen detaillierter besprechen. Aber können Sie sich jetzt in die Situation Ihres Nachfolgers, Nachnachfolgers Achim Beierlorzer hineinversetzen?
Ja, ist natürlich schwierig, wenn du dann so ein Heimspiel hast, wo du dann auch den Sieg brauchst, um einfach auch dieses Gefühl zu haben. Und du schaffst dann diesen Sieg nicht. Und man muss aber sagen, es ist sehr, sehr unglücklich gelaufen. Wie der Timo auch eben gesagt hat, du verlierst direkt einen Spieler, musst frühzeitig wechseln, spielst dann in Unterzahl. Also es hat auch alles irgendwie gegen den FC gespielt in dem Moment. Und Da musst du halt deine Lehren draus ziehen, logischerweise. Aber es ist noch früh in der Saison. Und ich denke schon, dass Achim das hinbekommt.
Kommt die Hertha, Fabian, jetzt nach diesem glatten Erfolg so richtig ins Laufen?
Ich hoffe. Sie hatten ja eigentlich einen sehr, sehr guten Start mit dem 2-2 in München, wo sie auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Danach gab es 3 Niederlagen am Stück, auch viele Gegentore. Und ich glaube, dass sie jetzt langsam wieder stabilisiert haben. Vielleicht Ante auch dass sie ein bisschen seine Elf gefunden hat, seine beste Elf, das, wo er am besten Zusammenpass gefunden hat. Und darum freue ich mich sehr, dass Hertha gewonnen hat. Und verfolgt die Spiele natürlich noch sehr, sehr intensiv aus der Schweiz.
Sie kennen ja Vedat Ibisevic, er ist ja eigentlich so ein klassischer Torjäger. Ne? Also der ist nur dann glücklich, wenn er A spielt und B trifft. Mhm. War das vor diesem Hintergrund besonders wichtig, heute für ihn doppelter Torschütze zu sein?
Ja, Vedat ist ein Musterprofi, ein Musterstürmer eigentlich, so wie man ihn gerne hat. Also gerne in der eigenen Mannschaft hat und ja nicht in der gegnerischen Mannschaft. Und er ist da, wenn man ihn braucht. Das hat er die letzten Jahre bei uns bewiesen, die Jahre zuvor schon in den anderen Mannschaften der Bundesliga. Und ich glaube, Hertha kann sehr, sehr froh sein, dass sie ihn haben.
Knabbert es ein bisschen an ihm, wenn er draußen sitzen muss, egal wie die Konkurrenz heißt?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ist sehr, sehr ehrgeizig. Er will jedes Trainingsspiel gewinnen. Er will immer Tore schießen im Training, im Spiel. Er ist unglaublich ehrgeizig und darum nagt es an ihm. Und ich glaube, heute hat er dann die richtige Antwort gegeben auf dem Platz.
Jetzt können Sie Grüße rüberschicken, denn er wartet jetzt bei Ecke Häuser am Mikrofon.
Ja, Vedat. Liebe Grüße aus München. Ich hoffe, dir geht's gut und ja, vielleicht sehen wir uns bald mal wieder.
Gut, also mit diesem Gruß geht's rüber zu Ecki und Vedat Ibisevic. Bitteschön.
Er hat es zumindest optisch mitbekommen. Also schöne Grüße aus dem Studio von dem Kollegen, den Sie ganz gut kennen. Er hat Sie betitelt als Musterprofi. Widersprechen Sie nicht, oder?
Lustig, unser ehemaliger Kapitän, darf man nicht widersprechen.
Aber Sie schon? Sie sind in so einem Alter, wo Sie das dürfen.
Alles gut. Wenn der Lustig das sagt, nehme ich das gerne an. Freue mich, dass ich ihn da sehen kann. Also es läuft gut bei ihm.
Ja, bei Ihnen auch, oder?
Ja, natürlich, heute.
Hätte nicht besser laufen können, oder?
Ja, heute zumindest.
Ist ja keine einfache Situation, muss man ja auch ganz ehrlich zugeben. Sie sitzen zum dritten Mal in Folge als Kapitän einer Mannschaft auf der Bank mit Ihrer Klasse. Damit umzugehen, ist nicht einfach, oder?
Doch, für mich ist das sehr einfach.
Warum?
Ja, ich habe meine ganze Karriere sehr hart gekämpft, um hier zu kommen, wo ich bin. Und ich bin meiner Situation sehr bewusst. Ich bin 35 Jahre alt und das kann mal schon vorkommen, dass ein in Anführungszeichen alter Mann auf der Bank sitzt.
Ein Mann, der in die Jahre gekommen ist, sagen wir es so. Also doch Musterprofi, um das nochmal zu unterstreichen. Wenn Sie diese Einstellung und Mentalität haben, das ist schon Wahnsinn. Und Sie kommen auf das Feld und treffen sofort. Ist das für Sie normal?
Nee, das ist eigentlich nicht normal.
Sofort da zu sein?
Aber ich will das unbedingt machen. Und davon lebt ein Stürmer. Macht die Wege und manchmal hat man Glück, dass die Bälle auch genauso kommen. Und so war es zweimal in dieser kurzen Zeit. Ja, eine tolle Sache für mich, aber vor allem für unsere Mannschaft.
Ein hochverdienter Sieg natürlich mit dem entsprechenden Spielglück auf Ihrer Seite, gerade am Anfang, ganz klar. Welche Bedeutung hat denn dieser Erfolg jetzt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison für Ihren Verein?
Ja, sehr große, glaube ich. Wir haben uns schwer getan Anfang der Saison. Sicherlich sehr, sehr viel Selbstvertrauen verloren. Eine junge Mannschaft wie unsere kann das nicht so einfach wegstecken. Und das hat man auch gespürt. Aber ich glaube, die letzten 2 Spiele können uns wieder helfen, die Selbstvertrauen zurückzuholen.
Sie haben heute auf den Punkt gespielt. Vielleicht dürfen Sie mal von Anfang an ran. Wollen Sie?
Ich will immer. Das ist kein Geheimnis. Aber wie gesagt, Trainer entscheidet.
Diplomatisch. Zurück.
Ibisevic. So war die Antwort auf die Frage. Musterprofi. Wie viel Interpretationsspielraum lässt das zu?
Ja, ich glaube, Vedat ist mittlerweile 35, wie er selber gesagt hat. Und ich glaube, wenn man so lange in dem Business ist und so lange Tore schießt und so lange wirklich zu den Top-Stürmern der Bundesliga gehört, dann muss man ein Musterprofi sein. Und ich glaube, er hat es dann nachher auch angenommen, das Kompliment.
Ja, und er hat sich auch immer wieder nach Verletzungen zurückgekämpft. Die Kölner haben logischerweise deutlich schlechtere Laune, Schlüsselszene aus Sicht des ersten FC Köln.
Ibisevic, der ist eine Tormaschine, den kann ich doch nicht im 16er zweimal frei stehen lassen, da muss ich konsequent hin.
Und ist auch nicht entschuldbar durch die Unterzahl aus Ihrer Sicht?
Nein, da war ja Gleichzahl gewesen bei der Flanke. Bonhof geht zweimal zu spät hin und er sieht ihn beim ersten Tor, also beim 0-2 und beim dritten geht er viel zu spät auf dem ersten Pfosten.
Die rote Karte wird sicherlich vom 1. FC Köln, Markus, als Schlüsselszene gewertet werden. Vielleicht mal die Einschätzung in die Runde. Zunächst hat der Schiedsrichter auf Gelb entschieden, dann hat sich Köln eingeschaltet und danach gab es die Entscheidung Rot. Wie ist die Einschätzung? Ist das richtig gewesen, so zu entscheiden?
Ja, es ist halt auch schwierig in der Situation, wenn du... Ich kenne Jorge natürlich auch vom letzten Jahr. Es ist kein Spieler, der irgendwie vorsätzlich einen verletzen würde. Er kommt einfach diesen berühmten Schritt zu spät und kann dann aber auch seine Bewegung nicht mehr zurückhalten. Und gut, er trifft ihn natürlich auch dementsprechend. Und da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, dass man schon Rot geben kann in der Situation, obwohl vorher Gelb gegeben worden ist.
Ne? Ja, wobei Rot geben können ist ja dann keine klare Fehlentscheidung. Aber ich finde in dem Fall... Er war nicht einen Tick zu spät, sondern war deutlich zu spät, ohne Chance auf den Ball, offene Sohle, Schienbein poliert. Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, also demzufolge Rot, meiner Meinung.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, er kommt eben den Schritt zu spät und die Verletzungsgefahr war da und deswegen finde ich es eine korrekte rote Karte und auch ein korrekter Eingriff vom VAR.
Stellung vom Fuß ist entscheidend, sehr hoch, gestreckt hin, Darida kommt volles Tempo, also da gibt es nichts anderes als...
Also im Grunde wäre dann eher die Frage, wenn ich die Runde richtig verstehe, warum hat es der Schiedsrichter selber nicht gesehen? Vielleicht hat er einfach einen ungünstigen Winkel gehabt, schlechte Sicht auf die Situation.
Wahrnehmungsstörung.
Nee, der steht ja auf der anderen Seite, wir haben ja die Kameraseite und da sieht man es natürlich viel klarer.
Ja. Kann man den Kölnern trotzdem durchgehen lassen, dass sie... 4 Stück fangen. Pierre hat eben das Abwehrverhalten angesprochen, das konkret in der Situation nicht gut war.
Zu viel.
Ist zu viel?
Zu viel, finde ich. Ja, also zumal in der Situation. Es haben jetzt alle davon gesprochen in Köln, es ist kein Endspiel, aber es war klar nach dem Saisonstart, der knackig war von den Mannschaften. Es war Dortmund dabei, es waren die Bayern dabei. Schwieriges Auswärtsspiel in Freiburg etc. Man braucht jetzt diese ganze Litanei nicht nochmal runterzubeten. Aber es war klar, das Heimspiel gegen die Hertha musst du gewinnen. Ich fand, sie sind gut reingekommen. So, und dann sind es halt 2 Elemente, die sie aus der Bahn werfen. Und da merkst du dann halt, finde ich, dass du es noch mit einem relativ labilen Gebilde zu tun hast. Und am Ende, finde ich, darfst du dir gegen die Hertha auch dann in Unterzahl nicht viel einschenken lassen. Timo Horn hat es gesagt, du musst zumindest eigene Tor verteidigen. Also musst dann zusehen, dass es irgendwie im Rahmen bleibt.
Da bin ich bei dir, wobei ich sagen muss, das war nicht unbedingt ein Problem der Unterzahl. Die hatten Gleichzahl im Abwehrverhalten. Sie hatten Torchancen. Erste Halbzeit, Cordoba hat eine Riesenchance, muss er eigentlich reinmachen. Und auch die zweite Halbzeit haben sie gut begonnen, haben gut nach vorne gespielt. Es war doch nicht so, dass sie überrannt wurden in einem Konter, sondern es waren Aktionen, wo sie eigentlich genug Leute hinter dem Ball hatten. Das heißt also, offensiv war das... okay, sie waren ein paar Mal über Schindler, über Kainz, über die Seite frei, hatten auch ihre Möglichkeiten. Vielleicht der letzte Ball war nicht klar, aber das Abwehrverhalten, das war das Entscheidende und deshalb sind es 4 geworden.
Ja, das ist halt auch eine schwierige Situation. Du hast ein Spiel, was du jetzt ein bisschen anders gestalten musst als die Spiele vorher. Du musst das Spiel machen, du musst das Spiel bestimmen, man muss auch nach vorne spielen und wirst dann damit auch einen Raum hinter dir freigeben. Und den dann zu verteidigen, ist nochmal eine andere Situation als in den Spielen zuvor, wo du ein bisschen kompakter und tiefer stehst und vielleicht den Raum nicht hinter dir hast.
Jetzt hören wir nach in Köln bei Armin Fee, dem Sportchef des 1. FC Köln. Schönen guten Abend, Armin.
Hallo, guten Abend nach München.
Wie gehen Sie mit diesem Abend, an dem für Köln so gut wie alles schief lief, was schief laufen konnte, um?
Das ist allerdings richtig, ist unheimlich viel schief gelaufen. Wir waren gut im Spiel, haben auch die Möglichkeiten gehabt, eigentlich in Führung zu gehen, hätten in Führung gehen müssen und kriegen dann aus dem Nichts eigentlich aus 25 Metern ein Tor, das natürlich nicht fallen darf, haben wir schlecht verteidigt, wie auch andere Situationen, wie wir heute schlecht verteidigt haben. Aber die rote Karte noch dazu, obwohl die Mannschaft in der zweiten Halbzeit, muss ich sagen, mit 10 Mann wirklich alles versucht hat, auch noch den Anschluss zu machen, aber dann sind die Gegentore zu schnell gefallen, haben wir zu leicht fertig die 2 Kämpfe hinten verloren und dementsprechend stehst du hier und hast 0-4 verloren. Was bitte ist.
War die rote Karte aus Ihrer Sicht berechtigt?
Ja, ist für mich jetzt gelb auch getan, aber ist ja klar, dass ich es jetzt sage. Vielleicht, wenn ich auf der anderen Seite gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, kann man geben.
Und war die rote Karte dann die Schlüsselszene oder hätte es dann doch mehr Gegenwehr geben sollen, müssen? Hätte man das Ergebnis auch zu zehnt eher im Rahmen halten müssen?
Nein, im Rahmen halten nicht. Wenn du 1-0 hinten bist, hast du natürlich die Möglichkeit, zu Hause auch noch das Spiel zu gewinnen. Du darfst halt nicht relativ schnell dann das 2-0 zu bekommen oder musst es lange offen halten. Wenn es lange offen hältst, hast du immer die Möglichkeit, aus einer Standardsituation oder aus einer gut herausgespielten Situation, wenn der Gegner nur mit einem Tor führt, natürlich noch den Ausgleich zu machen oder vielleicht noch mehr sie unter Druck zu setzen, dann indem sie gegen 10 Mann eben vielleicht den Ausgleich kriegen. Das haben wir nicht geschafft. Ja. Wir haben zu leichtfertig dann die Tore bekommen, sind dann auch nach den Toren wieder angelaufen. Und dann mal auch, wenn ich mir die Statistik anschaue, wir haben mit 10 Mann trotzdem mehr Ballbesitz wie der Gegner gehabt. Also wir haben mehr Zweikämpfe gewonnen, laut Statistik. Von daher, der Mannschaft läuft ja gar nichts vor. Und wir werden auch nicht nervös werden, was es anbelangt. Wir wissen, dass wir natürlich jetzt am 6. Spieltag darum kämpfen, die Klasse zu halten. Das wissen wir. Aber das beunruhigt uns jetzt auch nicht.
Wir haben nach dem Spiel Szenen gesehen von Achim Beierlorzer, wie er auf die Mannschaft sehr energisch einredet. Wirkte so, als wäre das jetzt nicht nur Aufmunterung, sondern auch deutliche Kritik am Team. Ist diese Mannschaft, die mit großen Hoffnungen in die Saison gegangen ist, der Bundesliga gewachsen?
Da bin ich felsenfest überzeugt, dass wir hier gewachsen sind. Die Frage ist, wie man jetzt damit umgeht. Ja, wie man mit den Niederlagen umgeht, wenn man 6 Spielen natürlich 5-mal verliert, dann ist es nicht einfach. Dann kommt wie immer der Druck natürlich von außen. Wichtig ist, wie wir intern damit umgehen. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft zusammen, wir haben ein gutes Trainerteam. Aber wir werden eine Lösung finden, da bin ich überzeugt. Allerdings ist es heutzutage auch sehr viel Psychologie. Du brauchst einfach ein Ergebnis und das müssen wir halt auch so schnell wie möglich dann auch holen.
Armin, wir haben eine Aussage Ihres Trainers, dass wir ganz kurz ins Gespräch bitte mit reinnehmen würden.
Der Druck ist in unserem Job doch immer da. Aber ich mir ist nicht Angst und Bange, weil ich nicht hergehe und sage, ich habe was zu verlieren. Es geht um den 1. FC Köln. Ich bin der Cheftrainer vom 1. FC Köln und ich werde, und das habe ich gerade auch der Mannschaft gesagt, wir werden arbeiten, wir werden an diesen Punkten intensiv arbeiten. Heute haben wir so verteidigt, wie es der Liga nicht würdig ist. Das muss man ganz klar mal sagen. Das habe ich auch der Mannschaft gerade gesagt. Also das, was ich hier sage, habe ich gerade auch der Mannschaft gesagt. Dass wir trotz alledem Situationen sehr, sehr gut ausgespielt haben und Chancen erspielt haben, wo wir halt auch dann die Null stehen haben. Das sind die Aspekte, wo wir ganz gezielt arbeiten müssen. Und dafür stehe ich und das werde ich tun. Und alles andere steht dann in den Sternen.
Verteidigungsarbeit der Bundesliga nicht würdig, Armin Fee. Wie kann das sein in einem Spiel, das eigentlich den Start sozusagen, den eigentlichen Start in diese Saison markieren sollte?
Ja, der eigentliche Start ist es ja nicht. Wir haben ja vorher, der Start geht dann los, wenn sie startet. Von daher waren wir auch nicht chancenlos in den anderen Spielen. Natürlich war das heute ein wichtiges Spiel. Wir haben heute ein wichtiges Spiel verloren. Da hat man Ruhe reinbekommen, hat die Mannschaft mehr Selbstvertrauen bekommen. Aber wissen Sie, was mir wichtig ist, dass ich auch sehe, wie wir arbeiten, wie wir die ganze Zeit arbeiten, wie das Trainerteam arbeitet mit der Mannschaft, wie die Mannschaft auch trainiert. Machen wir viele Dinge unheimlich gut. Ja, wir bringen es aber dann letztendlich nicht immer auf den Platz rüber. Das müssen wir besser machen. Und ich bin aber überzeugt, dass wir das besser machen werden und dass wir dann auch unsere Punkte holen werden. Ich bin davon überzeugt.
Ja, Markus Anfang hier bei uns im Studio. Was läuft denn aus Ihrer Sicht unter Beierlorzer besser, als es unter Anfang hätte laufen können?
Ja, bin ich jetzt gefragt oder ist Markus gefragt? Das ist keine gute Frage.
Warum nicht?
Aber es gibt ja keine schlechten Fragen, es gibt nur schlechte Antworten, habe ich gehört. Ne?
So ähnlich, ja.
An wen war die Frage jetzt gestellt?
War an dich gestellt, Armin. Also die Frage, ich kann sie auch anders formulieren. Warum schafft es, oder warum setzt die Mannschaft, oder warum ist auf dem Platz relativ wenig von dem zu sehen, was Beierlorzer, der sehr sympathisch rüberkommt und sehr energisch auftritt, der Mannschaft versucht zu vermitteln?
Nein, es ist schon immer wieder zu sehen. Aber du belohnst dich eben dafür nicht. Ich sage ja heute, das Spiel wäre heute anders ausgegangen. Ich kann ja nicht, natürlich ist es danach, wenn du 0-4 verlierst und zwei Fehler machst in der Abwehr, dann ist es natürlich entscheidend. Nur hätten wir die Möglichkeit gehabt, eben auch vorher in Führung zu gehen. Wenn das so gewesen wäre, ich spreche jetzt immer lauter Hypothesen, dann hätte es anders ausgesehen. Da würde ich jetzt nicht hier stehen. Das ist mir auch nicht, das ist auch nicht ausschlaggebend. Ich sage ja nochmal, ausschlaggebend ist für mich schon, wie die miteinander arbeiten. Und das ist sehr gut.
Armin Fee, vielen Dank. Grüße nach Köln. Dankeschön.
Grüße nach München. Ja, ciao.
Wie fühlt sich das jetzt für Sie an, wenn Sie das sehen? Also Sie sind 3 Spieltage vor Schluss entlassen worden. Das ist auch begründet worden. Also wir müssen da schon fair sein, auch die andere Seite. Aber für Sie war es natürlich dann auch damals schwierig. Denkt man insgeheim, naja, das hätte ich vielleicht auch hinbekommen oder könnte ich vielleicht sogar besser hinbekommen? Oder ist das gemein?
Also man vergleicht sich ja prinzipiell auch nicht mit anderen Trainern. Das macht man ja nicht. Aber wenn man natürlich, so wie wir es letztes Jahr hatten, eine schwere Saison, gerade nach dieser Saison vorher, wo du Europapokal hattest und steigst dann ab und übernimmst dann eine Mannschaft, die nicht viele Punkte geholt hat und führst sie dann durch die zweite Liga, dann willst du natürlich auch am Ende dann dabei sein und mit den Jungs feiern. Und das ist natürlich dann schon bitter gewesen für mich, dass man das dann nicht erleben darf, ne? Aber dass ich mich jetzt in irgendeiner Form vergleichen würde, kriege ich das besser hin oder kriege ich das nicht so gut hin, ich glaube, das ist dann verkehrt.
War es denn nach Ihrer Einschätzung absehbar, dass es schwer werden würde? Man muss aber immer, Wolf hat es auch schon erwähnt, dieses Startprogramm schon irgendwo mitdenken, mit berücksichtigen. Auf der anderen Seite, in der Bundesliga sind die Gegner halt dann nun mal so.
Ja, natürlich ist es schwer, weil du auch nochmal Transfers gemacht hast, nochmal einen anderen Spielstil in der Mannschaft drin hast. Und das muss sich natürlich auch verfestigen. Und die Zeit braucht man natürlich auch. Das weiß ich aus meinem Jahr davor, wo wir auch anders spielen mussten. Weil wir in der zweiten Liga natürlich nicht kompakt stehen und dann auf einen Umschaltmoment warten mussten, sondern wir mussten auch aktiv das Spiel gestalten und wesentlich höher verteidigen, so ähnlich wie es dann auch heute war. Gegen Hertha, wo du das Spiel machen musst und dann auch höher verteidigen musst. Und das braucht halt auch seine Zeit, logischerweise.
Droht Abstiegskampf? Kölner sind in den letzten 20 Jahren, ich glaube, 6-mal auf- und abgestiegen.
Ja, das ist ein bisschen früh jetzt. Ich will noch mal dazu sagen, diese kleinen Dinge machen den Unterschied. Das war der Feinschliff, war zu deiner Zeit, war schon da, Markus. Und das ist noch nicht, das sieht man auch, das sind, wie die Laufwege der Stürmer sind, die eine kommt eine Flanke, beide warten am langen Pfosten, so, das sind noch die Kleinigkeiten, die einfach fehlen, der letzte Ball ist nicht sauber und Abstimmung, auch Absprache, wenn eine Flanke reinkommt, wer hingeht von den Innenverteidigern, das sind so Sachen, das macht den Unterschied zu der Zeit, als Markus da Trainer war.
Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Abstiegskampf ja unbedingt, aber das ergibt sich ja schon auf der Tatsache, dass der 1. FC Köln Aufsteiger ist. Also da ist dann bis auf weiteres Abstiegskampf befohlen.
Wobei ja
also
eigentlich viele dahin gesagt haben, Kader Deluxe, vorne sehr, sehr gut besetzt,
ja,
und so weiter. Du hast Hector dabei, du hast einen guten Torhüter und alles.
Klar, das sind aber auch alles Leute, die vor 2 Jahren abgestiegen sind. Also das darfst du nicht vergessen. Ich finde schon, dass sich das alles ein Stück weit einruckeln muss. Also wer den Kader des 1. FC Köln gesehen hat und daraus abgeleitet hat, das wird in diesem Jahr kein Abstiegskampf. Wie gesagt, das ist ein Optimist. Also ein großer Optimist. Wenn ich das Startprogramm sehe und wenn ich diese Mannschaft sehe, dann sehe ich eine Truppe, die auf dem Weg ist. Deshalb kann man den Kölnern eigentlich nur wünschen, dass jetzt im Moment noch keiner die Nerven verliert. Und dass ich
so wirkte es eben aber auch bei Armin Fehn
nicht. Dass ich allen schon zutraue, dass sie einen sehr realistischen Blick auf die Dinge haben und logischerweise wissen, dass erstmal im ersten Jahr nach Wiederaufstieg es um nichts anderes geht, als darum, die Klasse zu halten. Und erst wenn du rechnerische Sicherheit hast, dann ist es so. Und bis dahin ist Abstiegskampf.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, ich habe das auch 2-mal erlebt mit Hertha, Aufstieg oder einen Aufstieg gefeiert, mit viel Euphorie auch. Es ist aber dann wieder Bundesliga. Und wenn man in der zweiten Liga Favorit ist, ist man in der ersten Liga nicht mehr Favorit. Wir hatten vor allem nach dem zweiten Aufstieg das Glück, dass wir mit 3 Spielen 7 Punkte gestartet sind. Also die Euphorie mitgenommen. Wir haben das erste Spiel in Frankfurt zu Hause 6-1 gewonnen. Also es war so ein Musterstart, den wir an den Tag gelegt haben. Und dann war alles so ein bisschen ein Selbstläufer, sage ich jetzt mal. Wenn du natürlich dann schlecht startest, die Resultate ausbleiben, zu Hause dann 4-0 verlierst gegen Hertha, gegen Mannschaft, wo du sagst, da bist du auf Augenhöhe, dann kann es auch ein bisschen in die andere Richtung gehen. Ich glaube, der Start ist entscheidend und der war bei uns damals 2-mal eigentlich sehr, sehr gut.
Also schwierig für die Kölner. Hat sich Ante Čović, der das Amt von Paldada übernommen hat, jetzt so langsam freigeschwommen oder ist es zu früh, das zu sagen?
Ich denke, sie sind auf einem guten Weg. Ich glaube, sie haben die Kurve gekriegt, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich glaube, er hat so ein bisschen seine Formation gefunden, seine taktische Ausrichtung gefunden. Hat er von diesem Offensivspiel geredet, das er praktizieren will. Hat dann aber auch gemerkt, es nützt nichts, offensiv zu spielen oder offensive Spieler zu haben, wenn du hinten jedes Mal 3 Gegentore kassierst. Also diese Balance hat er jetzt gefunden, denke ich. Und Hertha hat einen sehr, sehr guten Kader, einen sehr breiten Kader. Also er kann durchwechseln, er kann einen Luka Bakio von der Bank bringen, einen Kalou ist auf der Bank, hat nicht gespielt, einen Duda auf der Bank, der letztes Jahr die überragende Person war bei uns. Deswegen, ich glaube, dass Ante jetzt so ja, langsam vielleicht in diesen Flow ein bisschen reinkommt und ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, dass er die Chance, die er jetzt gekriegt hat, bei Hertha auch packt.
Ich sehe es genauso, die können nachlegen. Heute Wechsel war brillant, Ibisevic rein und haben sofort mehr Druck wieder gemacht, haben sehr, sehr gut weiter nach vorne, konsequent nach vorne gespielt. Also auch die Motivation und die Mentalität hat gestimmt.
Ich glaube, wir können den Trainer auch hören. Ante Čović ist auch bei Eki Häuser.
Glückliche Herthaner, Glückwunsch erstmal zum Erfolg. Und bitte nicht missverstehen, es war natürlich am Ende ein hochverdienter Auswärtserfolg. Dennoch die Frage, welche Rolle spielte diese frühe Verletzung von Drexler auf Kölner Seite und der Platzverweis?
Klar, man weiß ja, wie die sich Kölner anfühlen. Du spielst zu Hause, musst unbedingt das Spiel gewinnen, dann kommt nach relativ kurzer Zeit eine Verletzungsunterbrechung und du musst neuen Spieler einwechseln. Dazu kommt es eine rote Karte, das ist dann nicht unbedingt für uns benachteiligt dadurch waren, ist auch klar. Für mich ist viel wichtiger, dass wir als Mannschaft heute sehr guten, souveränen Auswärtsauftritt hatten und so wie wir in der Woche trainiert haben, gesagt haben, dass wir bessere spielerische Elemente ins Spiel benötigen, haben wir sie heute, glaube ich, auch gezeigt.
War die rote Karte aus Ihrer Sicht berechtigt?
Oh, ich habe mich bisher noch nie geäußert, werde mir auch nicht dazu äußern.
Aber Sie haben noch eine Meinung?
Ja, die werde ich Ihnen aber nicht geben.
Dann sagen Sie mir mal bitte, was Sie zur Leistung von Ibisevic sagen. Gerade eingewechselt, zack, zack, zwei Türchen.
Dass wir glücklich sind, dass wir auch Stürmer haben, die treffen, was wir vorher schon wussten. Es ist wichtig, dass der Knoten bei den Jungs platzt. Und das war auch genau mit dem Spiel gegen Paderborn, wo wir das hätten zwingen müssen. Das haben wir jetzt gemacht und dadurch fällt es uns jetzt etwas leichter, im spielerischen Element auf den Platz zu kriegen.
Das klingt sehr nüchtern, aber Sie haben ihn extrem herzlich geherzt nach Spielschluss, oder?
Ja.
Was haben Sie ihm gesagt?
Dass ich...
Du alte Sau.
Nein, ich hab ihm gesagt, dass ich mich für ihn freue, weil ich glaube, dass Bede unter der Woche einen riesen Aufwand betreibt, eine überragende Vorbereitung gespielt hat, in leichtes Loch gefallen ist, so wie häufig die Spieler in Loch fallen. Und ich glaube, mit dem Spiel heute hat er sich dann seinen Lohn zurückgeholt.
Und Sie sind sehr erleichtert?
Nee, wir sind froh, dass wir den Auftritt von Paderborn genau in die Richtung gelenkt haben, dass wir jetzt den nächsten Schritt gemacht haben, Auswärtsspiel gewonnen haben. Was statistisch gesagt wurde, dass wir nicht zu Null spielen können. Heute haben wir zu Null gespielt, darüber freue ich mich auch. Und kurz durchatmen, am Freitag geht es für uns ein sehr wichtiges Spiel zu Hause gegen Düsseldorf.
Ich habe gesagt, erleichtert, Sie sagen froh, kommt für mich auch selber raus. Vielen Dank.
Angenehmen Tag, ciao.
15.
Das ist nicht viel.
Also ein wichtiger Sieg für Ante Čović. Wenn man sich aber Pierre Littbarski eigentlich die Namen der Kölner Stürmer anschaut, müsste man eigentlich zu dem Ergebnis kommen, dass vorne mehr passieren müsste. Modest beispielsweise trifft nicht. Terode hat nicht getroffen. Es gibt diverse andere Offensivspieler. Schindler ist beispielsweise reingekommen. Schaub und so weiter. Aber machen wir es jetzt mal an Modest fest. Wäre es für den FC geradezu lebensnotwendig, wenn er überhaupt mal anfangen würde zu treffen jetzt in dieser Serie?
Auf alle Fälle. Er hat ja beanstandet, dass über die Flügel nichts kam. Ich glaube, heute waren viele Aktionen über die Außenseite. Wir haben eine gute Flanke gesehen von Hector von links bei der Chance von Córdoba. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Mit einer Spitze alleine reicht das nicht. Also ich glaube, die Kombination Terode und Modeste gefällt mir am besten, weil beide Torgefahr ausstrahlen. Terode hat man heute auch gesehen, grandiose Drehung an die Latte, Pech gehabt. Also da ist Potenzial da und das muss man jetzt versuchen, auch trotz der schwierigen Situation versuchen zu aktivieren.
Ich glaube, Terode hat auch noch Glück, ne? Das war diese eine Situation.
Das ist der Lattenschuss.
Ja, ja.
Und später hält er dann den Fuß
war
drauf.
Zumindest auch, hätte auch, war auch diskutabel.
War,
ne?
Ja, also mindestens. Nahezu baugleiches Foul. Aber nicht ganz so.
Wie ist es? Da hat er dann gelb bekommen, dabei ist es dann auch geblieben. Terode war sicherlich dann auch Ausdruck des Frustes. Das ist aber keine Entschuldigung. Also meine persönliche Einschätzung, also rot wäre da schon die angemessene Farbe gewesen.
Ja, er hatte nicht das Tempo wie bei Marie. Marie hat das Tempo noch. Ja. Von
aber der Tritt ist gezielter.
Ja, der Tritt.
Oder wirkt gezielter.
Ja, ich denke aber trotzdem, dass so eine zweite rote Karte jetzt, ich glaube bei der einen haben es, die war korrekt. Und da, glaube ich, kann man dann auch wirklich gelb geben und dann ist auch gut fahren beim Stamm von 3-0 oder 3-0 war, glaube ich, da. dann ist eine gelbe Karte auch okay, denke ich.
Wie bringt man diese Mittelstürmertypen, Modest, ja, Terodde, Córdoba ist auch ein wuchtiger Typ zusammen?
Ja, das war letztes Jahr auch ein ganz großer Kraftakt, das hinzubekommen. Wir sind hingekommen, John Córdoba hatte ein schweres Jahr, war eigentlich psychisch in der Verfassung. Der Junge war einfach am Boden zerstört. Und er hat dann die ersten zwei Spiele auch gemacht von uns, weil er es auch in der Vorbereitung richtig gut gemacht hat. Hat aber auch nicht diese Anerkennung bekommen vom Umfeld. Und dann kam Simon rein und Simon hat dann auch getroffen, im Pokal dann auch getroffen, hat sich so ein bisschen freigeschossen, nachdem er in der Vorbereitung ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Und bei John, der braucht halt wahnsinnig viel Vertrauen. Das ist halt ein Spielertyp, der muss halt fühlen, dass der Trainer hinter ihm steht. Und wir hatten dann auch gute Situationen, um ihn dann auch mal vor diesem Publikum, um auch einen anderen Stellenwert zu bekommen, gegen Ende des Spiels, du führst, du kannst ihn rausholen, er bekommt mal Aufmerksamkeit. Es wird mal wahrgenommen, was der Junge eigentlich alles geleistet hat, gerade in der letzten Saison. Er hat 20 Tore geschossen, Terodde hat 29 geschossen, wir haben über 80 Tore geschossen beim 1. FC Köln. Das war schon schwierig, dahin zu kommen.
Und Modest ist eigentlich auch vom Anspruch her immer erste Elf.
Genau, und Toni kam dann noch hinzu, der unter der Saison dann verpflichtet wurde, ohne eigentlich spielberechtigt zu sein. Das war auch ein bisschen schwierig zu moderieren innerhalb der Mannschaft. Aber Toni war natürlich auch körperlich noch nicht in dieser Verfassung. Und natürlich hatten wir zwei Top-Stürmer vorne, die ihre Sache einfach gut gemacht haben. Und Toni hat uns trotzdem in Spielen wie Sandhausen zum Beispiel auch richtig geholfen, hat zwei Tore gemacht und hat das Spiel entschieden. Und er brauchte halt nochmal eine Vorbereitung. Und man hat eigentlich drei Top-Spieler vorne. Und das ist ja auch das, was man gesagt hat, mit diesen Spielern steigst du auf. Die waren am Anfang der letzten Saison noch nicht so weit. Man musste sie dahin bringen. Und jetzt ist man wieder in der Situation, wo man diese Stürmer wieder dahin bringen muss, dass sie dieses Gefühl wieder haben, Tore machen zu können.
Wir schnaufen kurz durch und sprechen gleich weiter unter anderem über das Rätsel Borussia Dortmund. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Ein Wort noch, Pierre Lebarski zum 1. FC Köln und zu dessen Verhältnis zu den Größen vergangener Zeiten. Toni Schumacher war dort Vizepräsident, ist es jetzt nicht mehr. Ich hatte den Eindruck, er hat sich darüber nicht gefreut. Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrem Club, für den Sie über 400 Bundesligaspiele bestritten haben?
Ja, ich bin jetzt schon eine Weile weg.
Sie sind jetzt Repräsentant, wollen wir auch sagen, des VfL Wolfsburg.
Wolfsburg und bin da schon fast 10 Jahre. Also da ist jetzt die Nähe natürlich anders verteilt. Überraschend, dass Toni nicht mehr dabei ist. Ich war selber sehr erstaunt. Konnte das auch nicht genau nachvollziehen, aber irgendwelche Gründe muss es ja dafür geben.
Wie ist Ihr Verhältnis zu Köln? Ich meine, es liegt ja nah. Der neue Präsident hat auch angekündigt, alte oder andere Vereinslegenden wie Podolski, wie Hässler an den Club zu binden, sie dann auch da einzubeziehen.
Ja, wir haben ja gesagt, ein paar Jüngere. Ich bin ganz froh in Wolfsburg. Mir macht es sehr viel Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen, spielen Europapokal. Also ich bin glücklich.
Und Köln?
Köln im Moment ist für mich kein Thema.
Schade, also es ist wirklich schade. Ich meine, Sie sind ja nicht nur das Idol von Wolf Fuß gewesen, sondern auch von vielen Köln-Fans der 80er, der 90er Jahre.
Es war auch eine unheimlich schöne Zeit. Man hat ja so Abschnitte und ich habe diesen Zeitabschnitt genossen, aber den auch abgeschlossen.
Hadern Sie denn, um das jetzt einmal abzurunden. Hadern Sie mit Ihrem Abgang oder können Sie das im Nachgang verstehen? Armin Fee hat dann, also damit es auch nicht falsch verstanden wird, er hat eben eine Entscheidung getroffen, die er gemeinsam mit seinem Team für richtig gehalten hat. Das hat Sie getroffen. Von außen betrachtet haben natürlich schon einige sich gedacht, naja, der ist auf Aufstiegskurs und kann das Ganze dann nicht zu Ende bringen. Fühlen Sie sich denn als Aufstiegstrainer?
Ja, wir haben 59 Punkte geholt, mein Trainerteam und ich halt. Und ja, wir haben... Sicherlich sind wir diejenigen, die Punkte geholt haben. Das wissen wir auch. Das sagen natürlich viele, aber das braucht uns auch keiner zu sagen. Ich meine, das sieht man ja auch anhand der Tabelle im letzten Jahr. Aber ich hadere nicht damit. Also es ist für mich jetzt auch abgehakt. Natürlich arbeitet man das auf und man hinterfragt sich auch selbst. Wir haben auch nicht alles richtig gemacht. Das ist auch, selbstverständlich. Du machst immer irgendwo Fehler. Was kannst du besser machen? Wie kannst du die Dinge anders anpacken? Ja, wir haben eine neue Art Fußball mitgebracht. Vorher war mal 4, 5 Jahre, dass man ein bisschen anders gespielt hat. Und das kann man vielleicht auch ein bisschen langsamer machen. Das muss man vielleicht nicht so schnell machen. Da haben wir vielleicht auch viele Sachen zu schnell angepackt und haben aber auch in Kauf genommen, dass vielleicht die einen oder anderen Fehler dann damit passieren, um schneller daraus zu lernen. Also wir haben auch für uns Fazit gezogen aus Kiel, wo wir 14 Siege, 14 Unentschieden hatten und gesagt haben, es waren zu viele Unentschieden. Wir müssen vermehrt auf Siege gehen. Und das haben wir in Köln auch gemacht und hat am Ende dazu geführt, dass du mehr Spiele gewonnen hast, weil du auch Spiele gewinnen musst. Und aber das kann man vielleicht auch ein bisschen langsamer machen. Das war vielleicht doch ein oder andere Mal ein bisschen zu schnell.
Wie war der Draht zu Armin Fee, der selber ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen ist und der natürlich dann auch eine gewisse Strahlkraft hat? Ich glaube, dass er einen Trainer auch sehr schützen kann, aber vielleicht nimmt man das auch, kann man das auch anders wahrnehmen. Wie war das für Sie?
Wir hatten eigentlich einen recht guten Austausch die ganze Zeit über. Ich war auch froh, dass ich ihn hatte und wollte auch davon profitieren. Klar, wenn du einen erfahrenen Trainer an deiner Seite hast, der die Dinge auch nochmal aus einer anderen Perspektive sieht, das ist schon wertvoll für mich, gerade als junger Trainer, sage ich, beschreibe ich als Mensch vielleicht nicht so jung generell, aber als junger Trainer, da kann man halt schon das eine oder andere mitnehmen. Das Problem, glaube ich, was wir in Köln hatten, war diese Zielsetzung, an der sind wir nicht gemessen worden. Wir sind an der Erwartungshaltung gemessen worden. Und die Erwartungshaltung war eine ganz andere als die Zielsetzung. Zielsetzung war Aufstieg, aber das war eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber die Erwartungshaltung war halt einfach
Aufstieg mit Glanz und Gloria.
So, und wenn du dann, glaube ich, am 28. Spieltag die Punkte hast, um aufzusteigen, und von 34 Spieltagen, 30 Spieltage Erster und Zweiter, ich glaube, 20 waren wir sogar Tabellenführer, dann waren wir schon auf Kurs.
Ein Wort noch zu Hertha BSC. Ich habe heute ein interessantes Interview gelesen, nicht nur ich, sondern viele andere auch, in der Bild am Sonntag mit Lars Windhorst, dem neuen Investor, der jetzt in der Größenordnung von insgesamt so 225 Millionen Euro investiert hat bzw. investieren soll und der gesagt hat, er wolle oder er stellt sich schon vor, Hertha sozusagen in der europäischen Spitze zu sehen. Ist das realistisch? Ich meine, Hauptstadt, Paris hat es beispielsweise vorgemacht mit noch anderen Mitteln. Da ist ja durchaus eine gewisse Logik dahinter.
Ja, ich glaube, die Voraussetzungen sind nicht schlecht in Berlin. Mit eben Hauptstadt, mit die Stadt an sich, die sehr, sehr viel zu bieten hat. Die Frage ist immer, wie schnell ist das möglich? Also ich glaube, die anderen Mannschaften haben in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut gearbeitet, auch sehr, sehr gut gewirtschaftet und haben dann vielleicht noch ein bisschen die Nase vorne. Also ich weiß, es ist für mich schwierig, genau zu wissen, was dahinter steckt, weil ich auch schon ein bisschen weiter weg bin und jetzt mit dem Investor auch persönlich noch nie irgendwas zu tun hatte und das erst nach meiner Zeit kam. Grundsätzlich ist es zu hoffen, dass Hertha es schafft, sich irgendwie international zu etablieren oder auch in der Liga weiter oben zu etablieren. Wie schnell das dann wirklich gehen kann, ist, glaube ich, sehr, sehr schwierig vorauszusagen.
Gut, Voraussetzung ist sicherlich ein neues Stadion.
Absolut, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Stadion vielleicht hinter dem Stadion, ja. Das ist einfach auch eine Motivation für die Zuschauer, Hertha noch mal interessanter zu machen. Und wie schon gesagt, die haben schon eine ordentliche Mannschaft zusammen.
Ja, also das ist jedenfalls ein interessanter Ansatz und jetzt ein ganz, ganz interessantes Thema. Borussia Dortmund. Man fragt sich irgendwie, warum diese Mannschaft der Hochbegabten keine Konstanz in ihre Leistungen bekommt. Vinko Bicanic hat analysiert, was gestern und auch in den vergangenen Wochen passiert ist.
Wenn wir wüssten, nach diesem 2:2 von Dortmund gegen Bremen.
Insgesamt, es war okay, aber es fehlt etwas.
Wenn wir wüssten, was fehlt, wir würden es Ihnen ja sagen. Diesem Trainer, dieser Mannschaft, die so viel Potenzial hat und jetzt so große Schwierigkeiten, Spiele zu gewinnen. Weiß jemand warum? Herr Birki?
Also, wir spielen nicht wie Männer, habe ich das Gefühl oft.
Heißt was genau?
Ich weiß nicht, was er sagen wollte. Ich denke, wir haben ziemlich gut gespielt.
Okay, aber wie würden denn überhaupt Männer spielen?
Bei Situationen, wo es wirklich darauf ankommt, mal dahin zu gehen, wo es weh tut, bei Standards und so weiter, da müssen wir das einfach konsequenter machen, sei das offensiv und defensiv.
Der Torwart sagt, was er sieht. Der Trainer, wie er es sah.
Es war okay, unsere Leistung.
Aber wer weiß, woran es liegt, dass die Siege fehlen? Herr Birki nochmal?
Alles schön anzuschauen, ich spiele super Fußball, haben oft auch gute Laufwege, kreieren uns Chancen, aber der Killerinstinkt vorne, das fehlt.
gut. Wenn gestern ein Einzelfall wäre, ist es aber nicht. Marco Reus vor einer Woche.
Ja, war doch alles in Ordnung. Wir gehen 2-1 in Führung. Wenn wir die Chancen haben, das 3-1 machen, dann ist das Spiel gegessen. Aber wir müssen auch einfach mal in der Lage sein, das 2-1 über die Bühne zu kriegen. Und das haben wir nicht geschafft.
Nach dem 2-2 in Frankfurt schimpft der Kapitän.
Oh, das geht mir so auf die Eier mit euch, mit eurer Mentalität scheiße. Ne? Ganz ehrlich, kommt mir jetzt nicht mit eurer Mentalität scheiße da. Jede Woche immer dieselbe Kacke.
Gestern ist es tatsächlich dieselbe Symptomatik, sagen wir mal. Und der Abstand nach ganz oben wächst.
Machen Sie sich da Sorgen?
Ja, ich mache mir in dem Fall natürlich Sorgen, weil wir die Spiele nicht gewinnen. Und das hat natürlich oberste Priorität.
Der Trainer sagt ja,
es fehlt etwas.
Aber was? Mehr Ballbesitz vielleicht? Gestern waren es 65%.
Ich würde mehr oder weniger.
Mehr Kontrolle gegen tiefstehende Gegner oder verteidigen und kontern gegen Starke. Favre will Klarheit und Balance im Spiel und das haut derzeit nicht hin.
Wir sind extrem offensiv, aber manchmal müssen die Balance finden. Wir müssen ein wenig manchmal, oh Jungs, ein wenig Ruhe, Ball halten und ja, es genügt. Und das fehlt ein wenig, weil es war so. Verstehen Sie, was ich meine? Upp.
Aber so ist doch der Fußball. Man kann ihn nicht immer so haben, wie man ihn will. Und so suchen wir immer noch jemanden, der erklären kann, was der Borussia gerade denn fehlt.
Das ist natürlich eine mega Ausstiegsfrage, was der Borussia gerade fehlt.
Kein Killerinstinkt, kein Männerfußball. Wenn wir jetzt Mentalität mal greifen, so als so eine Form von innerer Stärke.
Ich soll sagen.
Ja, was ist es denn? Was fehlt Borussia?
Schwer. Ich glaube, ja, es ist in der Gesamtgemengelage fehlt ein bisschen. Und man kann das jetzt nicht, man kann nicht sagen, das fehlt oder das fehlt.
Aber das bisschen fehlt ja nicht nur an einem Spiel. Ich glaube, deswegen kam auch diese Frage nach der Mentalität auf. Ja,
aber stell's mal andersrum hin. Ist die Erwartungshaltung realistisch? Oder steckt dann nicht noch ein Stück weit Fantasie drin? Also wenn ich die Dortmunder Transfers vor der Saison nehme, Hummels lassen wir außen vor, aber Julian Brandt zum Beispiel oder Hazard, da steckt ja noch ein bisschen was drin. Also da steckt ja auch ein bisschen Hoffnung drin, dass sie sich dahin entwickeln, dass Dortmund irgendwann mal mittelfristig oder idealerweise kurzfristig um den Titel mitspielen kann.
Aber das Ziel ist ja wer natürlich Brandt und Brandt und Hazard, das sind ja schon gestanden.
Es sind ja jetzt keine Spieler. Ich will das jetzt gar nicht auf irgendeinen Einzelnen beziehen, ja, aber es sind ja jetzt keine Spieler, die schon um Meisterschaften mitgespielt haben, sondern die einfach nur ihre Qualität, ihre große Qualität unter Beweis gestellt haben. Und dann fand ich das vor Saisonbeginn, fand ich schon mutig von Borussia Dortmund zu sagen, wir wollen am Titelrennen teilnehmen, was dann zugespitzt bedeutet, wir wollen deutscher Meister werden. Weil dann musst du dich natürlich vom Start weg mit dem Allerhöchsten messen lassen. Und dann
natürlich
fliegt dir plötzlich ein 2-2 gegen die Eintracht um die Ohren, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst, wo dir auch ein bisschen Spielglück gefehlt hat. Dann fliegt dir ein 2-2 zu Hause gegen Werder Bremen um die Ohren. Ich finde nicht, dass Borussia Dortmund so schlecht gestartet ist, sondern es ist eine Entwicklung, man denkt ja schon, Wolf, immer mit auf die
9 Punkte, die man in der vergangenen Saison eben als Vorsprung verspielt hat.
Ja, das steckt im Hinterkopf. Aber ich kann Reus verstehen. Mentalität wird ja bei Fußballern immer so gesagt, dass ja, die haben keinen Bock drauf oder so. Es geht um Konsequenz und die Konsequenz ist in den 16ern. Und da waren sie nicht konsequent, da sind die Bayern eben doch noch mal einen Kick besser. Ja. Die nutzen ihre Chancen, machen den Gegner dann beim 2-0, machen sie es 3-0, 4-0, wie Hertha heute. Und genauso hinten, da steht halt am langen Pfosten, stehen 2 Mann frei gegen Bremen. Und das darf nicht passieren. Und das ist dann eine Sache der Konzentration, aber nicht der Mentalität. Ich glaube, einfach eine Konzentrationssache in den entscheidenden Momenten.
Das Problem ist, wenn ich das noch schnell sagen darf, ist ja, nur wenn du sagst, du willst um die Meisterschaft spielen, dann sind ja die Kleinigkeiten wichtig, weil du weißt, um die Bayern im Meisterschaftskampf in Bedrängnis zu bringen, musst du eine perfekte Saison liefern. Wenn wir an den Anfang der vergangenen Runde gehen, als Lucien Favre angefangen hat, der wurde ja nach Dortmund geholt, weil er was entwickeln sollte. Also er sollte wieder einen genetischen Fingerabdruck für den BVB entwickelt. Und das ging so schnell, dass wir auf einmal um die Meisterschaft mitgespielt haben. Letzte Saison habe ich nicht verstanden, wie man bei 9 Punkten Vorsprung eben dann nicht sagen kann, so, und jetzt versuchen wir es aber auch. Nur meiner Meinung nach haben sie letztes Jahr zu lange gewartet und haben es dieses Jahr zu früh in den Ring geworfen.
Gut, also jetzt noch mal einmal zur Mentalität. Also ganz so kompliziert ist es jetzt auch nicht. Also man kann das ja, es hat mit Geist zu tun. Das ist die wörtliche Herleitung aus dem Lateinischen, Verfassung des Geistes. Man kann ja sagen, innere Stärke. Man kann auch frei übersetzen, sagen wir mal, die Fähigkeit, enge Spiele zu gewinnen, Widerstände zu überwinden und so weiter. Und wenn man all das anschaut, ist die Frage nach der entsprechenden Mentalität, glaube ich, nicht unberechtigt. Zeigt ja auch die Wucht der Diskussion, die es gegeben hat. Aber dein Ansatz, Wolf, ist natürlich auch spannend mit dem Thema ausgegebenes Ziel, Meisterschaft, ja oder nein, bei dem der Trainer sich nach meinem nach meiner Wahrnehmung eher schwer tut. Wir fragen mal kurz nach bei Sven Westerschulze, der für die Sportbild den BVB begleitet. Sven, guten Abend.
Guten Abend nach München.
Ist das dieses Thema Zielsetzung irgendwie ein fast grundlegendes Missverständnis zwischen Favre und den Bossen oder tragen alle inklusive Trainer diese Zielsetzung mit?
Ich finde auch, wie Wolf es gerade gesagt hat, es war eine sehr mutige Zielsetzung. Persönlich finde ich es aber gut, wenn meine Mannschaft auch gleich gesagt hat, worum es geht in dieser Saison, was man erreichen möchte. Das war so ein bisschen der Anschub, den man nach diesem 9-Punkte-Vorsprung aus der vergangenen Saison setzen wollte. Das Lucien Favre da etwas zurückhaltender ist, das hat er ja schon vor Saisonbeginn auch durchblicken lassen. Nach diesem 3:1 in Berlin, was ich das erste Mal, als er gesagt hat, wir müssen mehr reden, wir müssen arbeiten. Weil ich glaube, Lucien Favre auch weiß eben, dass der Kader der Bayern, wenn man ihn sich anguckt, dann doch einfach stärker ist als der von Borussia Dortmund.
Wie ist denn jetzt die Situation für Favre? Favre ist ein Tüftler, ist ein Taktikfuchs. Er ist sicherlich jetzt nicht der mitreißende Motivator. Das ist einfach so. Das muss man eben einfach auch wissen. Wie ist jetzt im Moment seine Positionierung im Club? Zorc musste heute schon das erste Mal die Frage nach einer aufkommenden Trainerdiskussion abwürgen.
Ich glaube, was vor allem momentan in Dortmund vermisst wird, ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von dem Fußball, den Lucien Favre ja in der vergangenen Saison in Rekordzeit eigentlich eingeführt hat. Wolf hat es gerade schon mal kurz erwähnt. Hat Borussia Dortmund so schnell an die Tabellenspitze geführt, so schnell diese Meisterhoffnung erweckt, was ihm sehr, sehr viel Respekt eingebracht hat. Aber seitdem vermisst man so ein bisschen eben diese Weiterentwicklung der Mannschaft. Es fehlt diese Leichtigkeit, mit der BVB in der vergangenen Hinrunde drauf losgespielt hat. Ich erinnere mich an dieses 4:2 in Leverkusen, wo sie sonst 2:0 Rückstand noch gedreht haben, an dieses wahnsinnige 4:3 gegen Augsburg in der letzten Minute. Das waren also Spiele, wo die Mannschaft einfach echt begeisternden Fußball gespielt hat. Und mit der Rückrunde halt von dieser Meisterdruck kam durch diesen Vorsprung und jetzt vielleicht auch in der Hinrunde wieder durch dieses ausgerufene Meisterziel, fehlt der Mannschaft ein Stück weit die Leichtigkeit. Und Lucien Favre schafft es momentan halt einfach nicht, die Mannschaft ein Stück weiterzuentwickeln. Die BVB-Bosse wussten ja, was sie bekommen, eben der detailversessene Fußballfachmann, aber eben kein Menschenfänger, also um vielleicht im Bilde zu bleiben, kein Mentalitätsmonster.
Sven, wir nehmen einmal die Runde mit rein. Pierre.
Ja, ich kann damit nichts anfangen. Weiterentwicklung der Mannschaft, was heißt das denn konsequent? Es geht doch nur darum, ob die das Spiel gewinnen. Die spielen doch guten Fußball.
Ja, aber die Weiterentwicklung wäre ja, wenn man die Spiele in Frankfurt, Bremen, egal wie gewonnen hätte, wenn man zum Beispiel das Spiel in Frankfurt rechtzeitig zubekommen hätte.
Das Spiel weiterentwickeln, das bedeutet ja nur mehr gewinnen. Ja, also die Aussage ist ja nicht richtig.
Aber man könnte sagen, beim Spiel gestern gegen Bremen hätte es bedeutet, besser hinter deren Viererkette beispielsweise zu kommen, vertikaler zu spielen beispielsweise. Das hätte man vielleicht schon anbringen
Natürlich,
können.
Konsequent zu Ende zu spielen, da bin ich auf seiner Seite. Aber nicht, die spielen da schon auf einem sehr hohen Niveau. Also das weiterzuentwickeln, da ist nicht mehr viel Spielraum.
Sie also ich finde speziell, wenn wir das Spiel gestern noch einmal kurz als Beispiel eben nehmen, der Ausgleich fiel ja nicht in der 85. Minute oder in der 88., wie es gegen Frankfurt der Fall war, sondern in der 55. Und wenn ich dann die letzten 35 Minuten noch mal angucke, dann habe ich nicht das Gefühl, dass Borussia Dortmund eben im Stile einer Heimmannschaft, einer Heimmacht, die sie ja in den letzten Jahren auch waren, eben auf diesen Siegtreffer gedrängt hat und eben dieses Spiel so aufgezogen hat, um diese 3 Punkte, die ja gestern wirklich wichtig waren, zu gewinnen.
Muss da ein Signal von draußen kommen oder wie soll das geschehen? Das würde mich mal interessieren jetzt.
Ich glaube schon, dass der Trainer Einfluss nehmen kann auf seine Mannschaft. Ja, dass der Trainer vorleben kann, wie die Mannschaft eben auch nach einem Ausgleich wieder auftritt und was die Mannschaft dann noch für eine Power entwickelt, um gerade im Offensivspiel, wo Borussia Dortmund ja wirklich große Qualität hat, eben nachzulegen.
Wir haben eben zum Beispiel so einen Namen gehört wie Hazard, wie Brandt, die punktuell Akzente setzen, Brandt auch, aber noch nicht ganz diese Rolle einnehmen, die man sich vielleicht davon versprochen hat. Wie nehmen Sie das wahr?
Ich glaube, dass der BVB sich sehr gut verstärkt hat, vor allem auf den Positionen, wo Bedarf herrschte. Hinten links hat man Nico Schulz, einen Nationalverteidiger, geholt. Speziell bei Julian Brandt sehe ich das Ganze ein bisschen skeptisch, nicht wegen der Verpflichtung. Ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler. Und Lucien Favre hat es bislang auch noch nicht geschafft, eine richtige Position für ihn zu finden. Also Julian Brandt sitzt häufig auf der Bank. In der Phase, als Thorgan Hazard verletzt war, durfte Brandt dann auf den Flügel ran. In der vergangenen Saison, speziell in der Rückrunde, hat er in Leverkusen aber gezeigt, wie wertvoll er im Zentrum ist. Und auch da, glaube ich, hat Favre noch nicht so wirklich das Gespür, wo Brandt der Mannschaft weiterhelfen kann, was er mit seinen Qualitäten sicher tun kann.
Sven Westerschulze, vielen Dank. Grüße rüber ins Ruhrgebiet. Dankeschön.
Danke.
Fabian, Sie haben Lucien Favre als Trainer gehabt. Er hat Sie damals aus der Schweiz geholt. Wie haben Sie ihn in all den Jahren wahrgenommen?
Also in erster Linie muss man sagen, dass Lucien Favre ein absoluter Fachmann ist, der bis jetzt jede Mannschaft besser gemacht hat. Er hat uns mit Hertha damals besser gemacht. Wir haben im zweiten Jahr um die Meisterschaft gespielt. Also wir waren wirklich vorne mit dabei. Wir waren lange Tabellenführer. Dann ist er nach... da sehe ich noch alte Bilder. Nach Nizza, Gladbach. Also er hat wirklich überragende Arbeit geleistet, überall wo er war. Und ich glaube, am liebsten würde er nach dem Spiel in die Kabine gehen, sich das Spiel nochmal im Video angucken, am nächsten Tag Analyse machen und gar nicht mit den Medien reden. Er wird auch gefragt, was Roman Bürki mit der Männersache gemeint hat. Ich glaube, so weit denkt er gar nicht. Das sind Sachen, die ihn übertrieben gesagt nicht interessieren, sondern er will mit der Mannschaft arbeiten, er will sich auf dem Platz haben, er will mit ihnen gewisse Sachen besprechen, Details besprechen. Und,
also im Grunde glaubt er an diese übergeordneten Themen gar nicht, ist immer mein Eindruck. Er glaubt an das, was er konkret verändern kann. Fußhaltung beim Schuss, bei der Flanke.
Absolut, ja.
Und wie agierst du als Innenverteidiger, was weiß ich. Das sind die Dinge, an die er glaubt.
Und das ist das, was ihn am meisten interessiert. Und ihn interessiert nicht, was in der Zeitung steht, was über ihn in der Zeitung steht. Oder
wirklich nicht?
Nee, meiner Meinung nach nicht. Ich weiß nicht, wie viel Zeitung er liest. Ich kann mir vorstellen, dass er gar keine Zeitung liest. Natürlich kriegst du das ein bisschen mit, wenn über dich diskutiert wird, durch die Fragen, alles drumherum. Ich glaube aber, dass wirklich sein Hauptaugenmerk ist definitiv der Fußballplatz, das Spiel, die Mannschaft. Und er kann jeden Gegner, jeden Mitspieler, jeden eigenen Spieler wirklich besser machen. Und deswegen bin ich persönlich ein Fan von ihm. Auch natürlich dadurch bedingt, dass er mir damals die Möglichkeit gegeben hat. Aber er ist ein ausgewiesener Fachmann.
Ist er auch ein Motivator? Ist er einer, der in der Kabine anders auftritt, als wir ihn dann in den Medien erleben?
Nein, nicht unbedingt. Ich glaube, bei ihm geht es wirklich auch ums Sportliche, auch da. Also du siehst als Spieler, was er dir beibringt, was er dir zeigt im Training, funktioniert dann in den Spielen. Das war bei uns bei Hertha so und das war letztes Jahr in Dortmund genauso. Und ich finde es vorher das ganz lustig, dass es hieß, Michael Zorc muss jetzt zur Trainingsdiskussion was sagen. Also wenn ich die Tabelle schaue, sind 3 Punkte hinter Bayern München. Also die... Ja, also von einem schlechten Start, glaube ich, ist es noch ein bisschen vielleicht auch zu früh. Klar, haben sie Ansprüche höher, mehr Punkte zu holen.
Aber Favre selber hat gesagt, es fehlt etwas. Also die Dortmunder sind schon bereit, das hat mir auch gut gefallen, sich auch an bestimmten Ansprüchen auch messen zu lassen. Also natürlich ist das in Ordnung, aber ich glaube schon, dass die Investitionen, die man getätigt hat, das ist ja auch auf gutes Geschäftsgebaren zurückzuführen, doch dann aber irgendwann auch den Schluss zulassen, sie an anderen Ansprüchen zu messen, als daran gut zwischen Platz 3 und Platz 6 zu stehen, wohl wissend, dass wir am 6. Spieltag sind. Also es ist noch überhaupt nichts verloren. Das ist ganz klar.
Ja, aber ich glaube, diese Ansprüche haben sie sich ja selber ein bisschen auferlegt auch,
ja,
durch diese guten Transfers, die sie meiner Meinung nach gemacht haben. Und vielleicht braucht es halt ein bisschen Zeit, bis ein neuer Spieler, Julian Brandt, seine Position gefunden hat, bis ein Hazard auch wirklich da in dem Spiel drin ist. Nico Schulz ist leider verletzt. Ich glaube, Mats Hummels, dass er den Verein kennt, hat er keine Anlaufprobleme gehabt. Und alles andere hat man keine Garantie, wenn ein Spieler kommt, dass das automatisch funktioniert, sondern jeder braucht vielleicht ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer Eingewöhnungszeit.
Markus, taktisch oder von der Herangehensweise, mir ist aufgefallen, also auf der einen Seite Bürki, Männerfußball, ist auch nach einem Interview nach Spielende völlig in Ordnung und eine kernige Aussage. Favre hebt mir darauf ab, keine Dominanz, keine Kontrolle. Sind das, sagen wir mal, Gegensätze, die sich nur schwer vereinbaren lassen? Also, oder schließt sich das nicht wirklich aus? Also,
ich glaube, er meint mit Dominanz und Kontrolle über die gesamte Zeit. Das hat nichts damit zu tun, dass er nicht Phasen im Spiel richtig gut findet. Aber wenn du halt ein Spiel zu Ende bringen musst, also über die komplette Zeit dominieren willst, dann darfst du halt keine Momente drin haben, wo du die Kontrolle verlierst. Du musst halt jedes Mal in jeder Spielsituation Herr der Lage sein. Das ist halt das, glaube ich, was er damit meint. Und darauf fixiert er sich. Und das ist auch seine Aufgabe als Trainer. Ich finde es gerade auch spannend zu sehen, weil, wie du hast eben gesagt, das sind 3 Punkte. Und die Mannschaft braucht auch Zeit, um sich zu finden. Das darf man nicht vergessen. Wenn dann Topspieler hinzukommen, die ihre Rolle finden müssen in so einer Mannschaft, dann braucht das auch eine gewisse Zeit. Und dass er dann diese Stabilität über diese 90 Minuten einfordert, ich glaube, das braucht auch eine Top-Mannschaft, wenn sie denn permanent Ergebnisse erzielen will.
Vielleicht sollte auch mal ein bisschen mehr Einblick über sein Gedankenleben geben, dann können die Leute das auch ein bisschen vielleicht etwas mehr verstehen. Ja. Der ist ja Fußball besessen, wahrscheinlich schläft er gar nicht. Und das ist einfach so, dann, dass die Leute dann auch sehen, okay, wie ist denn überhaupt wie ist der Gedanke mit Brandt? Was hat er vor mit Brandt? Und sowas macht oft die Situation dann auch ein bisschen leichter.
Ja, es ist, glaube ich, schon, vielleicht ist das ein bisschen das Problem, dass er sich nicht so öffnet, dass er nicht mal eben nach außen genau sagt, so und so sieht's aus bei ihm oder so sieht er den einzelnen Spieler. Wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass Dortmund eine Top-Mannschaft hat, die vielleicht ein bisschen Zeit braucht, die jeden Spieler dann vielleicht auf das Top-Niveau auch heben muss durch die Spieler, die jetzt kommen. Und ich gehe schwer davon aus, dass Dortmund dieses Jahr noch ganz oben angreifen kann.
Wir werden gleich noch weitersprechen über die Situation bei Borussia Dortmund und dann auch auf die schauen auf die Bayern, die in der Champions League ein Topspiel erwartet bei den Tottenham Hotspurs. Gleich mehr dazu bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und haben eben hier am Tisch auch mit großem Engagement diskutiert. Warum, Markus, gelingt es denn dem Tüftler, dem Genie Favre, noch nicht mit seiner Mannschaft Lösungen so zu entwickeln gegen tiefstehende Gegner, dass sie zu Siegen führen, jedenfalls nicht konstant?
Ich glaube schon, dass ihm das gelingt, aber das Problem ist natürlich immer wieder, auf die unterschiedlichen Spielsituationen zu reagieren. Und ich weiß noch viele Sachen unter Klopp und Tuchel, der viele Chipbälle hinter die Kette gespielt hat und meistens immer auf dem zweiten Pfosten und dann auch diesen Querpass, dass der dritte Mann im Prinzip dann auch immer wieder derjenige war, der dann verwerten konnte. Klar, die Erwartungshaltung von Borussia Dortmund ist natürlich wesentlich größer geworden. Und die Mannschaften, die gegen Dortmund spielen, die positionieren sich anders. Was man jetzt allerdings gegen Leverkusen, da war ich im Stadion, war es eine andere Situation.
Die haben selber was gemacht.
Ja, vermehrt den Ballbesitz und wesentlich mehr Ballbesitz als Dortmund. Aber diese Umschaltmomente nach Ballgewinn von Dortmund im hohen Tempo, die waren halt grandios. Und ich glaube, es ist immer dieses Anpassen an die jeweilige Spielsituation. Was erwartet mich jetzt? Was will ich jetzt haben in meinem Spiel? Brauche ich noch mal mehr Offensivkraft, um hinter die Kette zu kommen? Oder ist es halt einfach die Situation, dass du mehr auf Ballbesitz bist und mehr Ruhe im Spiel hast und wartest auf diesen Moment, dass du noch mal vorne vielleicht den einen oder anderen Nadelstich setzen kannst? Aber da wären wir beim Verwalten, und das erwartet keiner von Borussia Dortmund.
Aber wäre es, Peer, dann etwas, was Sie gelten lassen würden, wenn es Dortmund noch besser gelingen sollte, Lösungen zu finden? Wäre das eine Weiterentwicklung, die Sie gelten lassen würden?
Sie schaffen es phasenweise. Mhm. Aber es reicht noch nicht über 90 Minuten. Und es gibt Spielphasen, da wo du vielleicht 2-3 Mal innerhalb von 90 Minuten auch das System umstellst und durch Einwechslungen was veränderst. Manchester City ist das beste Beispiel. Die liegen 2-0 zurück, ändern was taktisch und gewinnen 3-2. Mhm.
Ist es denn bei Favre so, dass man als Spieler irgendwann droht abzuschalten? Also es gibt ja so Trainer, dazu gehört er, die einem so viel mitgeben, dass es dann manchmal heißt, naja gut, also irgendwann nervt es mich auch ein bisschen. Wie ist das bei ihm?
Also bei mir war es nicht so. Ich war damals aber vielleicht auch noch ein bisschen zu jung, um dass es mich genervt hat. Ich bin ja mit 19 nach Berlin und habe da wirklich so alles mitgenommen, alle Inputs mitgenommen, die ich kriegen konnte. ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht irgendwann schwierig ist, wenn es nochmal ein paar Zentimeter verschieben ist oder die ganzen Kleinigkeiten. Aber ich glaube nicht, dass das Problem von Borussia Dortmund ist, sondern das größte Problem, denke ich, dass sie es nicht schaffen, ein Spiel A zu Ende zu bringen oder B halt einfach frühzeitig zu entscheiden. Und wenn sie das wieder hinkriegen, vielleicht ein bisschen effektiver, ein bisschen zielstrebiger vorne, ein bisschen konsequenter, dann sind sie in der Lage, jedem Spiel drei oder vielleicht sogar mehr Tore zu schießen und dann werden sie die Spiele auch wieder gewinnen.
Ist Favre eigentlich im Grunde suspekt, dass dann über den Titel am Ende diskutiert wird als einzig zählbare Ausbeute? Oder ist er einer, der im Grunde ein perfektes Spiel eintauschen würde gegen einen ersten Platz am Ende?
Ich glaube nicht. Ich glaube, so ein Titel, so ein Meistertitel Bundesliga, ich glaube, das ist etwas vom Größten, was er auch gewinnen könnte. Da hat jetzt Simon der Schweiz Meister geworden. Er hat den Pokal gewonnen in der Schweiz, aber jetzt Bundesliga-Meistertrainer, glaube ich, da würde er schon sehr, sehr viel dafür tun, dass er das erreichen kann.
Wolf, wie ist jetzt die Gesamtgemengelage bei Borussia Dortmund? Also die wir ja versuchen jetzt schwer. So skizzieren. Das eine sind die inhaltlichen Dinge, auch Schwäche unter anderem bei Standards und so weiter. Ja. Das spielt da alles mit rein. Das andere ist, Fabian hat es ja eben auch angedeutet, eben die fehlende Fähigkeit, sagen wir mal, auch mittlere Spiele beispielsweise für sich zu entscheiden und all diese Dinge. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass wir diskutieren, was alles schief läuft, obwohl sie nur 3 Punkte Rückstand haben. Und du hast selber eben schon reingeworfen, naja, das könnte mit der Zielsetzung zu tun haben, die ich persönlich gut und richtig fand, offensiv damit rauszugehen. Aber wie ist jetzt die Gesamtsituation?
Also ich fand es mutig, wie gesagt. Es in der vergangenen Saison, um das nochmal kurz zu rekapitulieren, gab es eine taktische, inhaltliche Bedürftigkeit bei Borussia Dortmund. Deshalb ist er Trainer geworden. So, und er ist ein Trainertyp, der sich über Prozesse, über Inhalt, über taktische Feinheiten etc. definiert. Ich glaube, dass ihn im Moment ein bisschen um die Ohren fliegt, dass sie im letzten Jahr zu gut waren. Also, dass sie eigentlich 2 Schritte auf einmal gemacht haben. Wenn sie in diesem Jahr, sagen wir, den Auftakt gehabt hätten, wie im letzten Jahr, dann wäre das alles eine logische Linie gewesen und dann, glaube ich, hätten sie sich auch richtig entschieden. Also sie sind selbst ein bisschen überrascht worden davon, wie stabil das Ganze aussieht. Jetzt bist du in der Situation, dass du den Rucksack aufhast, den du dir selbst aufgesetzt hast, weil du Meister werden willst. Das heißt, es geht um Kleinigkeiten. Das heißt, am Ende geht es um Ergebnisse. Jetzt haben wir eine extrem knifflige Woche für Borussia Dortmund. Champions League Prag, super eklige Mannschaft, die bei Inter Mailand einen Punkt geholt haben. Und du weißt, wenn du in dieser Gruppe bestehen willst, musst du Prag 2-mal schlagen. Es gab vor 2 Jahren mal eine ähnliche Gruppe, da gab es die Konstellation mit Nicosia. Daran ist Borussia Dortmund, wir alle erinnern uns, krachend gescheitert. Deshalb ist das Spiel in der kommenden Woche schon wichtig. Also extrem wichtig. Nächstes Wochenende, lass mich nicht lügen, ist es der Sportclub aus Freiburg, der völlig ohne Rucksack durchs badische Biotop sich spielt. Ja. Und ja, also zwei extrem schwierige Spiele und dann Länderspielpause. Ja. Also ich bin gespannt, wenn beide Spiele nicht gewonnen werden, was sich für eine Konstellation entwickeln kann, wenn 14 Tage Pause ist. So. Ich hoffe, dass keiner die Nerven verliert. Ich glaube auch nicht, dass irgendeiner die Nerven verliert. Aber das ist nicht ganz einfach.
Du bist schon oberkritisch. Ja. Vielleicht sollten wir auch noch mal die Gesamtsituation der Liga sehen. Ich meine, wir mit Wolfsburg, wir sind Siebter. Wir sind 2 Punkte weg von Bayern. Ja? Also wir haben einfach mehr gute Mannschaften. Das wird eine engere Saison. Total. Wobei ich die Bayern immer noch als wirklich besser besetzt sehe als alle anderen Mannschaften. Aber das ist doch echt mal interessant. Also als wenn wir da nur Dortmund und Bayern stehen haben und uns nur über Dortmund Gedanken machen. Die haben gute Qualität und die bleiben auch dabei.
Nur, dass ich richtig verstanden werde. Ich glaube nicht, dass was passiert. Und ich wünsche auch Borussia Dortmund, dass da nichts passiert. Ich sage nur, es sind jetzt 2 Spiele und danach Länderspielpause. Und wie kritisch und etwas aufgekratzt und auch aufgeregt das Ganze sich darstellt im Moment. Das sieht man ja daran, dass wir jetzt eine halbe Stunde darüber reden.
Vielleicht sind wir zu aufgeregt, vielleicht sind die gar
vielleicht
nicht.
Vielleicht sind wir auch schuld.
Also ich hatte bei Marco Reus im Interview schon den Eindruck, dass er auch eine gewisse Grundaufregung dann hatte. Aber auch da haben wir auch letzte Woche, als wir es hier live hatten, besprochen, sind doch Interviews, bei denen alle zuhören und wo eine gewisse Emotion auch rauskommt, wo man aber dann eben auch den Eindruck entwickelt hat, da ist ein Punkt getroffen worden, der auch intern mal besprochen wird.
Und ich finde nebenbei bemerkt, als Kapitän darf er das auch.
Ja,
darf er das auch so äußern.
Genau, bei gute, legitime Fragen und genau. Antworten, die eben im Fußballersprech sozusagen waren. Favre gilt als jemand, der sehr sensibel ist. Der sich in Gladbach immer mal mit Rücktrittsgedanken getragen hat, die dann am Ende mehr oder minder dann auch umgesetzt hat. Wie haben Sie ihn wahrgenommen?
Ja, bei uns lief es ja dann wirklich sehr, sehr gut in den ersten. Also im ersten Jahr, als er kam, wurden wir Zehnter. Wo, glaube ich, auch wirklich so das erste Jahr mit ihm mal so ein bisschen kennenlernen, seine ganze Philosophie ein bisschen kennenlernen. Im zweiten Jahr haben wir, wie gesagt, um die Meisterschaft dann mitgespielt, eigentlich bis zum zweitletzten Spieltag oder eigentlich fast bis zum letzten Spieltag. Und nachher, ja, vielleicht fehlt ihm in Krisenmomenten so ein bisschen, ich sage immer gerne als Trainer, wenn es schwierig wird, musst du versuchen, die Leute zu dir ins Boot zu holen und sie zusammenzuholen und zusammen versuchen, in eine Richtung zu gehen. Und ich glaube, dass er dann vieles vielleicht damit sich selber ein bisschen ausmacht und vielleicht die Mannschaft ein bisschen manchmal außen vor lässt, was ich jetzt in Dortmund nicht das Gefühl habe, aber das war bei uns vielleicht ein bisschen damals so. Von dem her...
Das ist ein spannender Punkt. Braucht man als Spieler oder haben Sie als Spieler dann den inhaltlichen Input gebraucht oder braucht man da auch mal das Gefühl, dass da vorne einer ist, der vorangeht und weiß, was er tut und einen auch durch schwierige Situationen lotsen kann?
Ich glaube, es ist eine Mischung von beiden, was sehr, sehr wichtig ist. Zum einen braucht man sportlich immer eine gewisse Richtung, eine Haltung, die vorgegeben wird. Und zum anderen, glaube ich, ist es für einen Spieler immer schön, wenn man merkt, dass das alles in die gleiche Richtung geht. Das ist immer ein gutes Gefühl, das gibt einem Vertrauen. Das fängt wahrscheinlich dann oben ganz oben beim Präsidenten, über den Manager an, über den Trainer, an die Mannschaft. Und wenn das alles in eine Bahn geht, dann glaube ich, ist es für einen Spieler auch einfacher, vielleicht schwierige Momente dann auch zu meistern.
Gut, also vor einem Jahr so in etwa zu diesem Zeitpunkt haben wir darüber gesprochen, dass die Bayern kriseln. Die sind am Ende deutscher Meister geworden, aber wir haben keine andere Chance, als immer zu dem Zeitpunkt zu sprechen, wo das Ganze passiert.
Und wir haben über die gute Mentalität von Borussia Dortmund gesprochen, denen es immer wieder gelingt, in der Schlussphase Spiele zu gewinnen.
Genau, also es ist ein Borussia
kluge
Dortmund... Und
clevere Einwechslungen von Lucien Favre.
Genau, es ist ein Borussia Dortmund zu zeigen, dass sie eine Top-Mentalität haben. Sie haben eine hochbegabte Mannschaft und wenn sie das auf Dauer in dieser Saison umsetzen, dann können sie definitiv in den Topf oben mit rein. Bevor wir zu den Bayern kommen, Pierre Littbarski, eine Frage noch zu Mario Götze. Sie sind ja selber Weltmeister geworden. Sie waren, das kann man schon so sagen, in den 90ern auch so ein Superstar im deutschen Fußball.
Dankeschön.
Ja, ist ja so. Wir haben übrigens auch ein wunderbares Tor noch von Ihnen vorbereitet, wenn wir das so nebenher auch noch mal anschauen können. Tor des Jahres damals 1985 im Sitzen gegen Werder Bremen. Ist es eine, da kommt dieses Tor, jetzt einmal, Litti, komm einmal zu diesem Tor. Erst dieser Schuss, der wäre nicht Tor des Monats geworden, aber das, was dann folgte. Ja,
den Ball über Burdenski gehoben.
Jetzt guck mal, da sollst
und
du als Kind,
und Burdenski als lachte.
Der lachte, genau.
Und gratulierte mir noch.
Also, da sollst du als Kind nicht Fan werden.
Um die Frage zu beantworten, ich habe gestern gehört, was ich nicht so ganz so cool fand in einem Kommentar, ach, der Mario Götze, der schon wieder mal irgendwann mal wieder spielen darf. Mhm. Ich glaube, das ist keine einfache Zeit. Der war lange verletzt. Er sucht jetzt wieder seine Rolle in der Mannschaft.
Hat gestern getroffen.
Und ich glaube, das ist einfach noch ein junger Kerl, der einfach Fußball spielen möchte. Und auf den kam so viel, rasselte so viel ein. Deshalb tut er mir manchmal leid, weil ich meine, er kann ja nichts dafür, dass er das entscheidende Tor im WM-Finale geschossen hat. Und ich glaube, dass er auch wieder den Weg zurückfinden wird. Ob das jetzt bei Dortmund ist, kann man nicht sagen. Sollte aber jetzt in dieser Saison nochmal versuchen und dann kann man sich das nochmal überlegen. Aber das ist immer so jetzt so ein bisschen Häme und das gefällt mir nicht.
Wie haben Sie das selber damals wahrgenommen, Anfang der 90er, nachdem Sie den Titel geholt haben?
Es ist ja bei uns in Deutschland ist es ja so, ein Titel und dann musst du den nächsten und den nächsten und den nächsten. Maradona, der hat 86, ist Weltmeister geworden und ist immer noch ein Gott in Argentinien. Wir müssen uns immer wieder beweisen und das habe ich auch gleich gesagt, da kannst du dich nicht drauf ausruhen, das Leben geht weiter.
Hat denn der Weltmeistertitel Ihr Leben verändert?
Nicht wirklich für mich, weil ich habe nächste Ziele gesucht, bin dann nochmal nach Japan, weil ich hier zu schlecht war für die Bundesliga. Und in Japan hat es nochmal geklappt. Und dann wollte ich Trainer werden. Ja, so war es einfach, muss man ehrlich sagen. Und man muss da sagen, Zeit, wenn es Zeit ist aufzuhören, musst du aufhören. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man selber das auch mal vergisst. Es gibt ja noch andere Ziele im Leben.
Eine Frage dann noch, also das ist eben die letzte, denn die allerletzte zu Borussia Dortmund. Sie selber sind bei Hertha 2016 als Kapitän von Pal Dardai abgesetzt worden. Bei Marco Reus hat man jetzt auch nach diesem Interview nochmal die Frage gestellt, ist er durch seine Charakteristik geeignet für das Kapitänsamt? Über seine Qualitäten als Spieler gibt es überhaupt keine Diskussion und darüber, dass er ein sehr sympathischer, integrer Zeitgenosse ist, auch nicht. Die Frage, die so ein bisschen im Raum steht, ist er der Leader, von dem man sich vielleicht ein bisschen althergebracht das so in Deutschland vorstellt?
Ich glaube, es hat sich alles ein bisschen verändert oder verschoben. Also der Kapitän ist nicht mehr der, der vorne hinstellt und sagt, so und so machen wir es, sondern der Kapitän, glaube ich, ist einer, der vielleicht eben nur das, dass Dortmund auch eine junge Mannschaft hat, der da ein bisschen dazwischen ist, zwischen den Jungen, den Älteren. Und für mich war als Kapitän immer das Entscheidende, die Leistung auf dem Platz. Ich glaube, wenn du als Kapitän Leistung bringst, was Marco Reus seit x Jahren bringt, wenn er nicht verletzt ist und ich glaube noch weiter wäre, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre, dann ist das für mich ein idealer Kapitän. Er hat bei Dortmund in der Jugend gespielt, ist zurückgekommen, ist wahrscheinlich auch der beste Spieler bei Dortmund und deswegen für mich absolut ein geeigneter Kapitän.
Sprechen wir über die Bayern. Freuen uns auf das Spiel, Markus, am kommenden Dienstag. In Tottenham, jetzt in Paderborn, haben die Bayern einen Pflichtsieg eingefahren. Das ist typisch Bayern, sind damit dann selber kritisch umgegangen. Wir hören mal gerade Niko Kovac, den Trainer.
Ich bin mit den Punkten zufrieden, mit der Leistung nicht, nein. Also das haben wir uns anders vorgestellt, vor allen Dingen das, was ich in der PK angesprochen habe. Wir möchten das Spiel früher entscheiden. Und die Chancen waren da, dass man das Spiel in der ersten Halbzeit entscheidet. Das haben wir nicht getan. Und dann läuft so ein Spiel, wie es eben läuft. Es ist immer eng. Und so ein Spiel kann dann auch zum Schluss auch in die Hose gehen.
Am Unentschieden.
Wo kann man, Markus, bei den Bayern jetzt noch Dinge verbessern? Das ist ja wirklich auf höchstem Niveau in der Bundesliga besprochen. Gestern in Paderborn haben sie Paderborn zwischendurch mal so ein bisschen Luft zum Atmen gegeben. Die haben es aber auch sehr, sehr gut gemacht.
Ja, du hast halt als Trainer natürlich deine Vorstellung, wie so ein Spiel laufen soll. Und du siehst natürlich auch, wenn es nicht konsequent zu Ende gespielt wird. Und ich glaube, das ist so der Punkt bei Bayern schon über Jahre hinweg, was sie auch vielleicht unterscheidet in der Liga, dass sie natürlich immer wieder das Haar in der Suppe auch für sich finden, aber diesen Anspruch haben, immer Top-Leistungen abzurufen, Woche für Woche, weil sie auch wissen, wenn sie mal ein bisschen nachlassen, dann geht es in die andere Richtung. Und es ist dann sehr, sehr schwer, wieder den Hebel umzulegen, um wieder in die Erfolgsspur reinzukommen. Und ich glaube, das ist halt bei denen so ein Gen, was sie so verbreitet haben, was sie halt auch leben.
Waren die Wechsel zu früh gestern?
Das glaube ich nicht, dass die Wechsel zu früh waren. Weil die haben so eine Qualität im Kader, dass es eigentlich nicht entscheidend ist, wer auf dem Platz steht.
Wolf, du hast es kommentiert?
Ja, weiß ich nicht. Also man kann das Haar in der Suppe suchen. Wenn die nach der ersten Hälfte 5-0 führen, können wir aufstehen und nach Hause gehen. Also ich habe mich als neutraler Beobachter dieses Spiels ein Stück weit sogar gefreut, dass der Unterhaltungswert dadurch erhöht wurde, dass Paderborn leben durfte und leben wollte. Ja, und dann wird es halt hinten raus nochmal spektakulär. Aber schon allein die Tatsache, die führen 2-0, dann fällt es 2-1, glaube ich, so war es in der Folge. Mhm. Und kurze Zeit später machen die das 3-1 und machen das Spiel im Grunde zu. Also das ist einfach höchste Qualität. Und wenn man sich dann danach noch einen kritischen Blick erlauben kann als Bayern-Trainer und sagen, ja, da hat es jetzt auch Phasen gegeben, die mir nicht so gut gefallen haben, ja, dann bleibst du kritisch und alle bleiben wach.
Ja. Aber er kann ja auch, wenn das Spiel, das Ergebnis vielleicht nicht so gut ist, aber das Spiel war gut, dann kann er ja auch für sich festhalten, wir haben viele Dinge richtig gut gemacht. Das Ergebnis hat am Ende nicht gestimmt. Also ich glaube, du kommst keinen Schritt weiter, wenn du sagst, wir haben gewonnen, alles war gut und wir haben verloren, alles ist schlecht. Also du musst unabhängig vom Ergebnis auch für dich analysieren, was war in dem Spiel gut, was war in dem Spiel nicht gut. Weil nur dann kommst du auch den Schritt weiter und dann entwickelst du dich auch weiter. Wenn du es rein nach dem Ergebnis machst und du vielleicht immer in den letzten Sekunden noch durch eine Standardsituation ein Tor schießt und sagst, alles ist gut, dann wird sich das Spiel generell nicht verbessern. Also du musst schon auch den Augenmerk darauf legen, wie hast du gespielt?
Bei Bayern ist allerdings die Tücke, dass das Ergebnis zumindest öffentlich immer sehr, sehr deutlich bewertet wird und ich glaube auch intern. Aber klar, die Dinge müssen zusammenspielen. Spektakel haben wir angesprochen, Robert Lewandowski liefert das im Moment. Warum ist er jetzt gefühlt noch besser als in den vergangenen Jahren? Oder wie schafft man es auf so einem Niveau, sich nochmal den berühmten Schritt weiterzuentwickeln?
Der sieht sehr engagiert aus. Es gab so Phasen im letzten Jahr, da wirkte er nicht ganz so immer voll bei der Sache und jetzt wirklich wird er auch gehandelt. Er kriegt selber die Antwort, er ist vielleicht der beste Stürmer, der im Moment in der Welt rumläuft. Und das gibt ihm vielleicht auch noch mehr Selbstvertrauen und der Junge hat einfach Lauf, bis auf die Situation gestern.
Ja.
Die normal so offen wie ein Gipsbein reinschießt.
Aber das macht ihn dann menschlich, ne?
Ja, aber das macht ihn wieder menschlich. Aber dann, auch wenn er kurz vor dem Torwart den Ball hochhebt, in höchstem Tempo, also es ist schon genial. Das ist Wahnsinn.
Erster Bundesligaspieler mit 10 Toren nach 6 Spieltagen, hat in 8 Pflichtspielen in Folge immer getroffen und ist jetzt Top 5 der besten Torjäger in der Bundesliga-Geschichte. Also das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Und Wolf, im Schnitt sprintet er 6-mal mehr pro 90 Minuten.
Ja, er ist halt voll dabei. Also das, was Litti sagt, es ist halt ein unglaubliches Engagement bei ihm zu spüren. Ich habe auch den Eindruck, als hätte er körperlich nochmal draufgepackt. Also in puncto Athletik.
Ist nie verletzt.
Der ist wirklich so gut wie nie verletzt. Wenn man den Bayern transferpolitisch irgendwas vorwerfen will, dann, dass es nach wie vor keine Alternative gibt zu ihm, wenn dann doch mal was passiert. Gott bewahre, aus Münchner Sicht. Aber es wird natürlich auch schwierig im Schatten.
Es gibt doch keine Alternative.
Ja,
also wir sollen da eine Alternative? Suarez.
Es müsste dann so in der Kategorie müsste sich dann tatsächlich bewegen. Und das verkneifen sich die Bayern, weil der wirklich zu 100% fit ist. Ich meine, der hat jetzt Muskeln an Stellen, da haben manche keine Stellen. Es ist einfach ein außergewöhnlicher Spieler. Und wenn man bei Cristiano Ronaldo, der ja auch im Laufe seiner Karriere praktisch nie verletzt war, er hat die körperlichen Voraussetzungen, aber er hat diese körperlichen Voraussetzungen auch geschaffen. Und ich glaube, dass sich Lewandowski das ein Stück weit mit zu Herzen genommen hat. Und jetzt, wo ihm klar ist, dass der FC Bayern sein Verein ist und nicht mit einem halben Ohr nochmal
Real Madrid
oder gibt's nochmal irgendwie Manchester City oder Paris Saint-Germain, sondern wo ihm klar ist, das ist mein Verein, geht er hier volle Möhre auf.
Schöne Spielerei unter Fußballfans jetzt. Kane oder Lewandowski? Also wen favorisieren Sie? Die beiden treffen ja aufeinander am Dienstag.
Ich glaube, Kane ist noch ein Ticken jünger. Also auch ein unglaublich guter Stürmer, der einen Top-Abschluss hat und sehr gut in Form ist. Ich glaube, wenn man die letzten Jahre so ein bisschen betrachtet, dann kann man, glaube ich, schon Lewandowski da als Nummer 1 hinstellen. Eben mit der Form, mit 10 Toren in 6 Spielen, das ist schon eine Hausnummer.
Ja, sehe ich genauso. Also Lewandowski ist schon beeindruckend, vor allen Dingen in welcher Art und Weise. Man kann ja auch darüber diskutieren, den ersten gegen Paderborn macht er nicht. Man könnte ja so sagen, heute ist nicht sein Tag, aber dann macht er genau diesen, wo du dann nicht mehr mit rechnest, dass er dann in den Rücken der Abwehr reingeht und dann noch so einen Heber spielt mit einem Selbstverständnis, das ist schon beeindruckend.
Ja, ich soll sagen, wer besser ist. Im Moment sehe ich Lewandowski stärker. Aber Harry Kane hat natürlich in fitem Zustand eine ungeheure Bedeutung.
Man muss gar nicht sagen, wer besser ist, aber einfach die beiden zu vergleichen, macht ja schon Spaß.
Also beide für mich Weltklasse und es ist dann Ansichtssache, wen man vorne sieht. Dadurch, dass Lewandowski hier in Deutschland logischerweise noch ein bisschen mehr auf dem Radar ist und eine unglaubliche Quote hat im Moment, würde ich sagen, er ist im Moment ein Tick stärker, aber Harry Kane, eine der besten Nummer 9 auf der Welt seit Jahren.
Aber also sehr verletzungsanfällig.
Das wollte ich gerade sagen.
Und hat sehr viele Spiele ausgesetzt.
Vor dem Champions-League-Finale.
Und das ist ein Argument für Lewandowski. Ja. Und ich glaube, Lewandowski ist auch ein Tick schneller. Vor der Kiste ist der noch etwas genialer.
Also wenn die Bayern in dieser Saison was ganz Großes in der Champions League erreichen wollen, dann brauchen sie definitiv Robert Lewandowski, die Champions League natürlich bei Sky zu sehen. Und wir wollen auch noch ein letztes Wort verlieren über Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Leverkusen gastiert in Mailand und sie sind mit Havertz deutscher B-Juniorenmeister geworden.
Richtig.
Was macht ihn zum wohl außergewöhnlichsten Talent? Er ist ja schon mehr als das, aber zum begabtesten jungen deutschen Spieler aus Ihrer Sicht?
Er hat einfach Voraussetzungen, die sind halt schon beeindruckend. Kann sich zwischen den Linien sehr, sehr gut bewegen. Hat eine Vororientierung, die kann man einfach auch nicht lernen. Das ist auch instinktiv. Hat halt viele Veranlagungen, die mitbekommen schon, die außergewöhnlich sind.
War das zu der Zeit schon so erkennbar, ja, ne?
Ja, man hat dort auch gemerkt, so als er in den Jahrgängen U15 nach oben gekommen ist, das Wachstum, das spielt ja alles mit rein und das dauert dann ein bisschen mit der Koordination und dann eben vom Flügel und dann nachher ins Zentrum reingekommen und hat aber dann zwischen den Linien schon angedeutet, was für eine Qualität er auch hat. Und klar, das waren so auch mit entscheidende Jahre, gerade so die so 16, 17 Jahre, weil danach, U19 Jahr, hat er ja eigentlich gar nicht mehr groß miterlebt. Da ist er dann sofort in den Profibereich reingekommen. Und dass er dann so durchstartet und vor allen Dingen diese körperliche Präsenz auch hat, dass er sich durchsetzt, auch in diesem jungen Alter, das ist schon außergewöhnlich, weil er halt auch einfach Bewegungen hat und geschmeidig ist, schwierig zu packen ist. Also ist schon war schon eine Freude, ihn 2,5 Jahre begleiten zu dürfen.
Steht ihm eine Weltkarriere ins Haus?
Wenn wir geduldig mit ihm sind, ja. Also wenn wir jetzt versuchen, ihn sofort in eine Position reinzubringen, dass er jetzt die Spiele alle entscheiden muss, dass er jetzt der Spieler schlechthin ist, ist immer noch ein Mannschaftssport und du stehst und fällst auch immer mit deiner Mannschaft. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen geduldig sind, weil auch da wird mal das eine oder andere Tal kommen und wird da mal Schwierigkeiten haben. Und wenn wir ihn da gut begleiten, dann bin ich davon überzeugt, dass das ein richtig, richtig guter Spieler für Deutschland wird.
Gut, also wir freuen uns auf die Champions League bei Sky am Dienstag und am Mittwoch. Ein Wort noch, wie spielt es sich in der Schweiz?
Sehr gut. Ich bin sehr, sehr gut angekommen in der Schweiz, nach 12 Jahren Deutschland, wieder zurückgekehrt nach Hause. Und wir sind gut gestartet, auch mit Young Boys hatten wir einen großen Umbruch im Sommer. Ich freue mich sehr, dass ich da Fuß fassen konnte. Und ja, bis jetzt läuft es sehr, sehr gut, haben 9 Spiele, haben noch kein Spiel verloren, sind dabei den Zweiten. Und
Europa League auch eine spannende Aufgabe vor der Brust.
Genau, spielen am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers zu Hause. Also ist einiges los und es macht sehr, sehr viel Spaß.
Damit es noch aufgeklärt wird zum Ende, wie war das damals mit der Torhüterleistung? Der einzige Berliner Keeper in der Historie, der ohne Gegentor geblieben ist.
Ja, das war in München gegen 68, zweite Liga. War, glaube ich, 80. Minute oder so und unser Torwart hat eine rote Karte gekriegt. Wir haben 3-mal gewechselt und dann habe ich mich sozusagen zur Verfügung gestellt und mich ins Tor gestellt mit einem viel zu großen Torwarttrikot, mit viel zu großen Torwarthandschuhen.
Und alles rausgeholt.
Ja, den ersten habe ich an die Latte geguckt und danach hatte ich noch 2, 3 Aktionen, wo ich auch mit den Händen was fangen musste. Im Nachhinein eine lustige Geschichte, leider haben wir verloren, aber das bleibt natürlich so. Solche Geschichten, solche Erlebnisse bleiben natürlich in Erinnerung.
Und geht es eines Tages zurück zur Hertha?
Ja,
wenn
vielleicht.
Wenn die dann in der europäischen Spitze sind?
Ja, dann sowieso. Zum Gucken zumindest, zum Spiele gucken. Ich glaube, Berlin wird immer eine zweite Heimat bleiben für mich und ich kann mir vieles vorstellen, aber im Moment ist der Fokus ganz klar auf die Schweiz gelegt und wer weiß, was in ein paar Jahren irgendwann ist.
Man hat ja immer gesagt, man hat noch einen Koffer in Berlin.
Ja. Ne? So das ist richtig.
Hat Pierre Littbarski auch. Dankeschön, meine Herren und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Machen Sie sich noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.